Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 14. Februar 2025, zurück hier im Hauptquartier der Meinungsvielfalt im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien. Jetzt bin ich über eine Woche abwesend, büroabwesend gewesen, aber selbstverständlich immer präsent für Sie am Morgen aufgestanden in Georgien, aber auch in Budapest, in Ungarn. Also wir haben uns nichts geschenkt in den letzten Tagen, aber es ist hochinteressant, was wir alles erleben durften. Die Gespräche, die Hintergründe, die Einsichten, und die Welt ist einfach faszinierend. Die Welt ist interessant und die Weltwoche übrigens ist es auch. Wir bemühen uns, jede Woche interessant zu sein, uns aus unserer Überflüssigkeit herauszuschreiben. Denn im Grunde hat ja niemand auf irgendeine Zeitung gewartet. Sie müssen interessant sein, sie müssen die Leute faszinieren können, die Aufmerksamkeit gewinnen, dann aber auch rechtfertigen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt hier auch wieder physisch einmal eine Weltwoche in Händen zu halten. Diese Woche übrigens mit unserer Wissenschaftsbeilage Grün. Das ist grün, aber drinnen eben nicht rot. Und der Umweltschutz bleibt ein wichtiges Thema, aber eben nicht dieser Ökosozialismus, dieser Ökomarxismus der Grünen, sondern das marktwirtschaftliche und auch ökologische Denken und natürlich die Innovationskraft der Wirtschaft unserer Universitäten, sofern sie sich nicht den Geist selber abwürgen mit all diesen Denkverboten und der politischen Korrektheit. Die großen Themen auch in der Schweiz, das Totaldebakel des Medienmainstreams. Meine Damen und Herren, man muss es so sagen, es ist ein Totaldebakel für unsere Zeitungen, die ganze Ukraine-Berichterstattung von Anfang an auf dem falschen Fuß, diese Kriegslobby, diese Eskalationslobby, diese Schreibtischhelden und Stellvertreterkrieger, die jetzt baff und mit abgesägten Hosen, möchte man sagen, dastehen angesichts dessen, dass Donald Trump das tut, was von Anfang an das Richtige gewesen wäre. Nämlich mit den Russen an einen Tisch zu sitzen und dieses Problem zu lösen und diesen Krieg zu beenden und aufzuhören mit dieser Dämonologie, mit dieser Orgie der Verteufelung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Nicht um Putin heilig zu sprechen, um Himmels Willen, das ist doch nicht das Thema. Aber es geht darum, eine verkachelte, eine verkrachte geopolitische Situation, an der eben auch der Westen seinen Anteil hat, diese Situation wieder zu bereinigen. Und plötzlich sind die Erwachsenen wieder im Raum. Kommt Donald Trump und sagt, ich kann's verstehen, Putin, die NATO-Osterweiterung, das ist nicht in eurem Interesse. Ich kann da die entsprechenden Irritationen nachvollziehen. Das werden wir jetzt lösen. Und die Russen haben ganz klar gesagt, für sie ist der Kriegsgrund nicht der Landgewinn, Terraingewinn, dieser ganze imperialistische Plunder, der da herumgeboten, herumerzählt wurde und jeder, der es gewagt hat, daran Zweifel anzumelden, der wurde zusammengestampft, der wurde zusammengefaltet von all diesen sterilen, kriegsgeifernden, ja, von diesen Eskalationsspezialisten und Eskalationsenthusiasten in den Redaktionen und in den politischen Parteien. Das scheint sich nun dem Ende zuzuneigen, meine Damen und Herren. Für mich fühlt sich das Ganze an, das Treffen Putin-Trump, das Telefonat Trump-Putin, das fühlt sich an wie das Ende der Corona-Maßnahmen in der Geopolitik. Plötzlich fällt eine Bleiplatte von unseren Schultern. Das hat etwas Befreiendes und etwas Großartiges, dass jetzt ein Präsident kommt, ein amerikanischer Präsident. Und ich habe hier auch schon Kritisches über Donald Trump gesagt. Aber hier kann ich ihn uneingeschränkt loben, dass er kommt und sagt, Frieden ist besser als Krieg. Frieden ist besser als Krieg. Und unsere wollten uns einreden, Krieg ist besser als Frieden. Ich meine, was ist denn das für eine verschobene Weltsicht? Und interessant, die Medien beißen sich jetzt in den Tischplatten fest, sie kriegen sich gar nicht ein und sind von einer also wirklich orkanartigen, schlechten Laune befallen. Allem voran hier jetzt in der Schweiz stellvertretend, aber Sie können auch die deutschen Medien nehmen, zum Beispiel die NZZ. Trump und Putin wollen sich einigen, Europa wird übergangen, der Verrat an der Ukraine nimmt seinen Lauf. Als ob es hier um Europa ginge. Ich meine, Europa wird gar nicht übergangen, weil Europa gibt's gar nicht in dieser Form. Die EU wird übergangen. Und zwar zu Recht, weil die EU hier zusammen mit der NZZ auf einem ganz falschen Kurs von Anfang an ist. Und ich streiche das einfach heraus, weil die Selbstherrlichkeit, die Selbstgerechtigkeit dieser Kreise ohrenbetäubend war. Das geschieht denen recht, dass sie jetzt mit der Abrissbirne der Wirklichkeit konfrontiert werden. Frieden ist besser als Krieg, und wenn man miteinander redet, ist es besser, als wenn man gegeneinander mit Raketen schießt, meine Damen und Herren. Diese Selbstverständlichkeiten, die man versucht hat, in dieser völlig verschobenen, völlig verrückten Weltsicht der letzten Jahre auszuhebeln, das kommt jetzt wieder zurück, und die Medien sind nicht in der Lage, hier ein positives Wort darüber zu verlieren. Das ist doch unglaublich, und es zeigt Ihnen die ganze Verstiegenheit, die Verschrobenheit, die Verbocktheit, die Verstocktheit, die ganze Verklemmtheit und ideologische Verbiesterung, die wir da in diesem Mainstream gesehen haben. Und all die Skeptiker und Kritiker auch der Corona-Zeit, die dann beim Ukraine-Krieg ins Gegenteilige, quasi in die Corona-Hysterie hoch zwei verfallen sind, denen sei gesagt, dieses Telefonat, Trump, Putin, ich unterstreiche das, ich wiederhole das, das ist, das fühlt sich an, wie das Ende der Corona-Maßnahmen, wie das Ende der Lockdowns, dieser Entmündigungen, dieser Käfighaltung der Menschen in der Geopolitik. Das ist ein ganz wichtiges Ereignis, meine Damen und Herren, dass man nicht zu gering einschätzen kann. Und der ukrainische Präsident Zelensky, ja, der klagt jetzt, der beklagt sich jetzt, auch er möchte nicht übergangen werden. Meine Damen und Herren, wir haben Ihnen hier schon im letzten Sommer gesagt, und zwar nach den Gesprächen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban. Er hat ja Zelensky dies mitgeteilt. Er hat ihm gesagt, mach vorher eine Initiative, sonst wirst du irrelevant. Er hat ihm das aufgezeigt. Aber Zelensky, aufmunitioniert vom Westen und natürlich auch überheblich, hochnäsig, der Mann wird dann nicht in die Geschichtsbücher eingehen als der, wie er jetzt hier dargestellt wurde während der letzten Jahre. Er hat natürlich mit seiner Politik, mit seiner Wabank-Politik, mit seiner Konfrontationspolitik gegen die eigene Bevölkerung 8 Jahre lang einen Bürgerkrieg geführt, eigene zivile Gebiete beschossen. Das hat er 8 Jahre lang gemacht. Das wurde bei uns ja komplett ausgeblendet, hat man überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er hat die Demokratie abgeschafft in der Ukraine, hat einfach keine Wahlen mehr durchgeführt, obwohl man auch in anderen Ländern während des Krieges Wahlen durchgeführt hat, wollte sich nicht dem Volkswillen stellen, hat die Oppositionsparteien abgeschafft, hat oppositionelle Zeitungen abgeschafft und geschlossen, und er hat auch oppositionelle Journalisten in den Käfig, in den Kerker geworfen. Ich meine, in Russland passieren ähnliche Dinge, geben wir uns da keine Illusionen hin, aber die Russen werden nicht abgefeiert im Westen bei uns und von den NZZs und wie sie alle heißen, als da glorreiche Verkörperungen der Freiheit. Ich kritisiere hier nicht primär die Ukrainer oder die ukrainische Regierung. Ich kritisiere unsere Leute, ich kritisiere die Schweizer Medien, ich kritisiere die Schweizer Politik und das, was im weitesten Sinn dem Westen zugehörig ist. Das ist hier der entscheidende Punkt. Und Zelensky, man hat es ihm gesagt, aber er wollte nicht hören. Bluttaten von Asylbewerbern werden in Deutschland zur Gewohnheit. Ja, gestern wieder Anschlag in München, ein ausreisepflichtiger afghanischer abgewiesener Asylbewerber, wir kennen das Drehbuch, fährt bei einer Gewerkschaftsdemo hinten rein, 25 Verletzte, bis jetzt zumindest bei Redaktionsschluss zum Glück keine Toten. Das ist das Staatsversagen, das kolossale Staatsversagen in Deutschland. Aber meine Damen und Herren, wir sind nur 2-3 Autolängen den Deutschen hinterher. Bei uns sind die Missstände genauso greifbar. Und die Verlotterung des Asylwesens haben auch wir laufen lassen. Die schiere Zahl ist nicht so groß wie in Deutschland. Und möglicherweise übernehmen bei uns eben auch die Kantone und die Gemeinden Heroisches, um eben solche Eskalationen zu vermeiden. Deutschland ist auch in der ganzen Bewältigung und im Management dieser fehlgesteuerten Zuwanderung zu viel und zu viel von den falschen Da sind die Deutschen eben auch möglicherweise schlechter als die Schweiz. Die Schweiz will künstliche Intelligenz frühestens 2028 regulieren, lese ich heute Morgen in den Zeitungen, und auch dann sehr vorsichtig, meine Damen und Herren, wir sollten einfach diese Regulierungen der EU nicht mehr mitmachen. Die EU ist ein Bürokratiemonster, sie ist ein Moloch an Bürokratie, und die Schweiz kann sich so etwas nicht leisten. Und wir sind in der Vergangenheit auch von diesem Zeitgeist eingenebelt, viel zu freundlich, viel zu entgegenkommend gewesen. Wir müssen nicht auf Konfrontationskurs, aber wir müssen sagen, da machen wir nicht mit, meine Damen und Herren. Sie spüren es, ich bin heute Morgen richtig motiviert, hier etwas, diese Dinge zu zerpflücken und Ihnen Start des Wochenendes noch einen richtigen Stromstoß da morgen zu verpassen. Abstimmung über den EU-Vertrag, die Gegner des Ständemeers preschen vor. Ja, die haben genau die gleiche Demokratieverachtung wie die in Brüssel. Die sind geistig der Europäischen Union schon beigetreten. Diese Mitglieder der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats, allem voran Erik Nussbaumer, den von mir eigentlich geschätzten Sozialdemokraten, der auf seine späten Tage jetzt komplett abhebt, ideologisch abdreht und da im dunkelroten Bereich rotiert mit seinem Euro-Turbogang, aber auch beschämend die Freisinnigen. Ich meine, so eine Partei kannst du einfach nicht mehr wählen. Wenn die sich für die Abschaffung des Ständemeers bei diesen Unterwerfungsverträgen engagieren, sich einspannen lassen. Meine Damen und Herren, was ist mit dem Freisinn los? Was ist denn da mit dieser Partei eigentlich passiert? Die gehen gegen die Errungenschaften unseres Staates. Zum einen erzählen sie uns, diese Verträge seien so wichtig, wenn wir sie nicht unterschreiben, dann gehe die Schweiz kaputt, was ja nicht stimmt. Aber wenn man schon dieser Auffassung ist, ja, wieso schiebt man das Ganze prioritär herunter mit lediglich Volksmehr und sagt, ja, das ist ja nicht so eine wichtige Abstimmung, wir brauchen kein Kantonsmehr. Merken Sie etwas? Das geht doch hinten und vorne nicht auf. Das scherbelt, dass sich selbst im Bundeshaus die Balken biegen, obwohl es da, glaube ich, gar keine Balken hat, aber Kuppeln, ja, das scherbelt, dass sich die Kuppeln biegen, meine Damen und Herren. Unwürdiges Schauspiel mit Herbert Kickl. Nein, unwürdige Fake News in den Schweizer Zeitungen über die FPÖ und über diesen Herbert Kickl. Der ist aus der Schiene geworfen worden wegen der ÖVP, weil die ÖVP sich als schlechter Wahlverlierer erwiesen hat. Die österreichische Volkspartei beharrte auf dem Innenministerium in Österreich. Das ist ein Schlüsselressort und das ist das Ressort, für das die FPÖ im Grunde angetreten ist zu den Wahlen, weil sie gesagt hat, wir wollen dieses Asylchaos in den Griff bekommen. Und mit fadenscheinigen Erläuterungen, so nach dem Muster, ja, die internationalen Geheimdienste, die werden dann Österreich isolieren, wenn die FPÖ dieses Ministerium übernimmt. Ich meine, wäre das so, dann hätten wir ja eine internationale Geheimdienstverschwörung gegen die Demokratie. Also das sind schon Vorgänge, die bei uns aber in den Medien komplett falsch beleuchtet, bengalisch bezirzt und bezittert werden. Fürchterlich. Eine gute Nachricht. Jubelhymnen, ich habe noch kein Rennen gesehen, aber ich nehme zur Kenntnis. Gold, Silber, Bronze, alles zum historischen Dreifachtriumph der Schweizer Skiasse an der WM in Saalbach. Ich lese da, glaube ich, in der Kombination, das Kombinationsteam, das Kombi-Team hängt alle ab. Die Schweizer Männer haben bei der alpinen Ski-WM in Saalbach Hinterglemm im dritten Rennen den dritten Titel geholt. In der neuen Teamkombination räumten sie am Mittwoch sogar alle Medaillen ab. Das deutsche Team schafft es nach einer Aufholjagd im Slalom noch in die Top 10, meldet die Sportschau. Das sind gigantische Erfolge, meine Damen und Herren. Und das erinnert mich schon als altgedienten ehemaligen Sportjournalisten an die goldenen Tage Ende der 80er Jahre, als ein gewisser Pirmin Zurbriggen abräumte auf den Skipisten, der Mann, der mir heute noch mehr imponiert als früher, seit ich ihn persönlich kennengelernt habe, mit Marc Girardelli beim Weltwoche-Gipfeltreffen der Alpin-Helden, der Alpin-Legenden im Hotel Marriott in Zürich. Pirmin Zurbriggen, ein bodenständiger Familienmann, ein Unternehmer, ein Schweizer, eine ganz tolle Persönlichkeit. Und kürzlich hat er in unserer Rubrik «Der Sinn des Lebens» auch persönliche Einblicke hier offenbart, die Stärke des christlichen Glaubens, die ihn kalibriert auf diesem Planeten. Und er hat auf die Frage, was ist das Wichtigste im Leben eines Mannes, geantwortet, seine Seele auf die Ewigkeit vorzubereiten und natürlich im Alltagsleben seinen Mann zu stehen, seine Verantwortungen wahrzunehmen. Das sind herausragende Schweizer, das sind die neuen Wilhelm Tells, möchte man sagen, die Wilhelm Tells auf Skien. Und da die neuen, das sind die jungen Wilden, die zeigen zumindest skitechnisch fantastische Birmin Zurbriggensche Leistungen. Wir können hier auch gleich den Bernhard Russi erwähnen, auch so eine Gewaltsfigur aus den Bergen, aus dem Gotthard, wie aus dem Granit heraus geschnitten, ein Sportsmann, ein Star, ein Roger Federer der alpinen Welt, bevor es Roger Federer im Tennis gab, ein ganz großer Gentleman und eben auch Birmin Zurbriggen. Wir Schweizer können stolz sein, dass wir solche Zeitgenossen, dass wir solche Mitschweizer hier unter uns wissen, solche Vorbilder im Sport, ganz großartige Leute, die übrigens auch patriotisch für unser Land sich einsetzen, für die Unabhängigkeit, für die Selbstständigkeit, für das, was die Schweiz zur Schweiz macht. Aber eben kein Zufall, sowohl Birmin Zurbriggen wie auch der Bernhard Russi, zutiefst weltoffene Menschen. Bernhard Russi holt die ganze Welt in den Gotthard, plus er gestaltet und kultiviert die Skipisten auf aller Welt, und der Birmin Zurbriggen ebenfalls im gastronomischen, im kulinarischen Bereich auch tätig, nicht ebenfalls, aber im Hoteliers-Bereich tätig. Er ist der Gastgeber in Zermatt, wo die Leute auch aus der ganzen Welt hinströmen. Das ist die Schweiz: Unabhängigkeit, Weltoffenheit, Bescheidenheit, Leistungswille, Gradlinigkeit und Verlässlichkeit. Und das sind diese Helden, das sind diese Legenden. Ich bin ganz stolz, in diesem Moment Schweizer zu sein, auch wenn ich solche Errungenschaften nicht für mich verbuchen kann. Aber egal, das ist ungeachtet all dessen hoch inspirierend. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Ich melde mich gleich wieder mit der internationalen Ausgabe. Ihnen einen schönen Tag und bitte seien Sie auch gleich im Folgenden wieder dabei.